Ja, da gab es auf jeden Fall einige.
Also meine Vergangenheit hatte eine Trennung hinter mir. Und ich wurde alkoholisiert am Steuer erwischt.
Das war vor vielen Jahren, als mein Mann starb. Da war ich richtig am Boden, nicht nur zerstört.
Mit die prägendste war auf jeden Fall der Verlust von meinem Bruder. Und ich weiß noch kurz darauf, da bin ich kann mich erinnern, da bin ich 3 Tage am Sofa gelegen und ich habe so eine richtige Leere in mir gespürt. So, es war wie eine Trance, ich kann mich auch nicht wirklich an irgendwas erinnern.
Die Trennung kam, Alkohol am Steuer, Führerschein war weg und da war ich am Boden zerstört. Ich wusste nicht mehr weiter, wohin es mit mir geht.
Die Schmerzen waren sehr, sehr groß.
Und ich war auch noch zu dem Zeitpunkt frisch im Glauben und es war alles für mich, ich war wie innerlich zerstört und es gab irgendwie keine Hoffnung in mir.
Die Lösung war, es hatten schon damals bereits Menschen für mich gebetet gehabt und die Lösung war Jesus Christus. Er hat mich aus diesem Loch herausgezogen.
Rausgeholt, ich war noch nicht im Glauben, hat mich Jesus.
Ja, nach einiger Zeit dann und natürlich viel im Gebet gewesen, habe ich ja Gottes Reden so richtig gehört und ich habe auch seine Liebe in mir gespürt, wie sie mich einfach ja erneuert hat, wie er mir einfach Hoffnung gegeben hat. Und so hat sich das geändert, dass ich nicht den Verlust gesehen habe, sondern ich habe noch darüber hinaus gesehen, ich habe die Errettung gesehen.
Und ich habe damals auch mein Leben dann übergeben gehabt und nach hat er mir geholfen, das alles wieder richtig zu stellen, was ich falsch gemacht habe.
Unser Herr Jesus hat mich von meinen Schmerzen und Leid, hat mich der Herr befreit.
Ich habe auch Gottes Reden da eindeutig gehört, dass das, auf was wir immer darauf hinarbeiten, hat er jetzt schon erreicht. Und das ist unser Ziel.
Leben und Schicksale. Die Menschen, die ihr im Video gesehen habt, das sind Menschen aus meiner Church. Und vielleicht der eine oder der andere von euch kennt sie. Und die erzählen über echte Zeiten, in denen sie gelitten haben, Erlebnisse und Schmerzenspunkte, die sie in eine Tiefe hinuntergezogen haben und bei dem sie einem erkannt haben, der das eigentlich alles ändern kann, nämlich Jesus Christus. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ich heiße Timi Kasura und bin Pastor in der Connect Church in Ulm. Ich bringe ein paar Grüße aus der Vorstand, was soll ich jetzt sagen, der VIA Movement oder die Volksmission, wie ihr wollt, mit. Und ich bin hier wie zu Hause. Ich freue mich sehr, dass ich immer wieder euch hier dienen darf. Das ist der einzige Sonntag, wo ich im Jahr, wenn ich bei euch predige, dass ich erst kurz nach 9 oder 8:15 mein Haus verlasse. Ansonsten bin ich immer kurz nach 8 schon in Ulm. Und ich fühle mich verwöhnt, wenn ich hier kommen darf. Ich kann ein bisschen später aufstehen, später frühstücken, später zum Church fahren. Ich wohne hier, Katzensprung von euch in Gerlahofer. Sehr gut. Sehr gut. Heute Morgen möchte ich uns auf eine kleine Reise mitnehmen, wie wir in diesem Film gesehen haben. Und dann über Entscheidungen und Schicksale sprechen, weil ich glaube, wir gehen alle durch Tiefen, wir gehen alle durch Höhen und dann. Wie oft erlebe ich und begegne ich enttäuschte Christen. Und zwar enttäuscht nicht von ihren Mitchristen, sondern enttäuscht von Gott. Warum hat Gott zugelassen? Wenn Gott mich so sehr liebt, warum ist das und jenes mir passiert? Lass mich kurz von vornherein eine Sache vielleicht, eine Idee im Raum werfen, die vielleicht uns hilft, das Ganze um uns herum vielleicht in einem neuen Licht zu sehen. Wir haben alle Prägungen. Ich bin sehr geprägt von meinem Elternhaus, von meinem Lehrer, von meinen Mitmenschen, von meiner Schule, von meinen Freunden. Wenn du in so einer Kultur wächst wie meine, bist du verrückt. Beim 10 bist du schon durchgedreht. Wenn überhaupt. Und da bekommst du sehr viel Prägung. Mein Vater war ein Pastor einer Baptistengemeinde. Ich bin gar nicht in einem charismatischen Spektrum aufgewachsen. Er in einer Baptistenkirche, die aber doch sehr lebendig war. Und da habe ich auch meine Prägung gehabt, auch gegenüber die Pfingstler, auch gegenüber Gott. Ich war sehr geprägt, was ist Gott und wie ist Gott. Ich wusste ganz genau, was ein Christ tut und was ein Christ lässt. Das war uns alles wie in Listen geschildert, das war mein Leben. Und so war ich geprägt, ich wollte das Herz, prägender Satz, das Herz von Jesus nie ärgern, das war ganz wichtig. Und man ärgert das Herz Jesu, indem man Sünde tut. Das war groß geschrieben in meinem Leben, das Herz von Jesus nicht ärgern. Und so war ich geprägt. Ich war auch geprägt darüber, über die Zungenreden als Baptist. Hey, jeden Zungenrede, der nicht ausgelegt ist, kommt nicht von Gott. Das war eine Prägung, aber eine falsche Lehre. Was so sagt die Bibel, das nicht. So, wir haben, jeden von uns hat so eine Prägung. Und wenn wir von Entscheidungen und Schicksale sprechen, du hast eine Prägung, ich habe meine Prägung. Zum Teil wissen wir alle, wie der liebe Heiland sein soll. Wie der liebe Gott ausschauen soll, was er tut, was er, der liebe Heiland, das gefällt mir, dieses Wort. Altmodisch, ich weiß nicht, ob ihr da hinten, das heißt der liebe Gott, okay? Für die hintersten zwei Reihen hier links von mir gesehen. Ich sage lieber Heiland und gucken, wer kann jetzt die Zungen auslegen? Nicht nur der liebe Gott, okay? Und wir haben eine Prägung, wir wissen das alle. Papa und Mama haben das erzählt, Oma und Opa haben das erzählt, Religionslehrer haben das erzählt. Und dann passiert eine Enttäuschung in unser Leben, dass dieses eingeprägtes Bild in uns von dem lieben Heiland nicht entspricht. Auf einmal ist die Krise da, auf einmal ist nicht alles so, wie ich vom lieben Gott mir vorgestellt habe. Und da bin ich enttäuscht. Und da kommt meine Frage, von wem bin ich eigentlich enttäuscht? Von mein eigenes geprägtes Gottesbild in mir? Oder entspricht mein eingeprägtes Bild auch das Bild von Gott der Bibel? Was ich denke und fühle, und wenn das mir wehtut, ist nicht immer das, was die Bibel über Gott sagt. Und öfters werden wir nicht von dem tatsächlichen Gott der Bibel enttäuscht, sondern von unser eigen geprägtes Gottesbild enttäuscht. Und dann entstehen die Krisen im Glauben. Und da wollen wir heute einen Landsmann von mir anschauen. Also der Typ kommt auch aus Israel, wie ich. Und dann gucken wir mal, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Nun möchte ich gerne mit einem Zitat starten. Das Schicksal wird nicht außerhalb des Menschen bestimmt, sondern entsteht aus ihm selbst. Das Schicksal wird nicht außerhalb des Menschen bestimmt, sondern entsteht aus ihm selbst. Ich bin ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, wir haben einen lebendigen Gott, der unveränderlich ist. Außer wenn die Diagnose kommt natürlich. Oder? Neu. Und wenn die Diagnose kommt, ist das so unveränderlich. Entscheidend ist, wie gehe ich mit dieser Diagnose, Schicksalsschlag, was auch immer, um. Es entsteht in mir. Es entsteht in mir. Und meine Entscheidung, wie ich mit dieser Krisensituation, Diagnose, was auch immer, umgehe, entscheidet über das, wo es hinführt. Kann jemand den Amen dazu? Er guckt mich alles so komisch an. Alles okay? Versteht ihr mein Deutsch? Also, wenn nicht, bitte mal gleich für die Gabe der Auslegung. Bitte den Heiligen Geist, Herr, offenbar mir, was dieser Junge vorne sagt. Ich habe keine Ahnung. Also ich verstehe mein Deutsch manchmal selber nicht von daher. Ich sage, hä, was wollte ich jetzt sagen? Das ist schwierig, manchmal schwierig, mit Ausländern sowieso. Also nicht, dass ich was gegen Ausländer habe, aber naja. Jetzt hat es gecheckt. Also gut. Dann lass uns mal zusammen schauen, wie ein junger Mann aus meiner Heimat, aus Israel, mit Schicksale und mit Entscheidungen umgegangen ist. Wir möchten heute die Person Elia anschauen. Elia, ein Prophet des Unmöglichen, aber. Und ich möchte gerne zwei Kapitel heute kurz predigen. Nein, keine Angst, ich werde sie nicht durchlesen. Ich arbeite total gerne mit Zusammenfassungen und Fakten. Und so habe ich versucht, zwei Kapitel in ein paar Fakten zusammenzufassen. Und ich möchte ein paar Sachen highlighten. Lass uns mal schauen. Hintergrund, erstmal, wer die ganzen Details lesen will, es gibt so ein paar Leute, die alles wissen müssen wollen, dann bitte schlagt 1. Könige und liest die zwei Kapitel 17 und 18 durch. Dann habt ihr die detaillierte Berichtung von Bruder Elia. Elia war bestürzt. Warum? weil das Volk Gottes, die Juden, die haben Gott, der Allmächtige, die haben Jahwe verlassen und haben den Baalim angebetet. Und der war sehr beeindruckt, der war sehr sauer auf diesen Baalim. Und Gott spricht zu ihm, du sollst zum König Ahab gehen und ihm berichten, es wird nicht regnen. Ich werde euch vernichten. Warum? Ahab ist auch von diesem, durch seine Frau Isabel, von dieser Heiligkeit rausgegangen und hat eigentlich die Frau und diesen Mann, die haben Gottes Volk einfach geführt. Und natürlich, so eine Nachricht, es wird nicht regnen, es wird nicht fruchten, es wird Dürre geben, das ist für einen König eine Katastrophe. Und daraufhin sollte Elia nach Kret fliegen. Und dort hat Gott die Raben befohlen, ihm zu versorgen mit Brot und mit Fleisch am Morgen, am Abend. Und er trinkte vom Jordan. Er war dort. Er hat dort von diesem Wasser getrunken. Und dann irgendwann mal, weil ja Dürre kam, es hat nicht geregnet, der Jordan wurde trocken, Gott führt ihn nach Zarpat und lässt eine Witwe ihn versorgen. Er führt ihn dorthin, sagt, schau mal, du gehst dorthin, eine Witwe wird dir versorgen. Und zwar, er geht dort und er erlebt die Versorgung durch diese Witwe. Und die hatte eigentlich nichts. Die hat einen Sohn, ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl und sagt, hey, mach mal was zum Essen. Und sie sagt, du bist ein guter Kerl, aber du, ich habe kaum selber was zum Essen. Und es sieht nicht so gut aus. Mach dir keinen Kopf. Du machst mir was zum Essen und dein Öl und dein Mehl wird nicht weniger werden, sondern eher mehr. Und sie macht das. Erkrankt dann der Sohn von dieser Witwe. Wusstet ihr, Elia hat eine Totenauferweckung erlebt und die jammert bei Elia, wenn du von Gott und bla bla bla, mein Sohn ist jetzt gestorben, ja gib mal her, nimm den im Zimmer, leg dreimal auf ihm hin und her, ich verstehe den Akt nicht, aber es hat funktioniert, also ich muss nichts verstehen, Ergebnisse zählen, der Kerl wurde lebendig und der weckt der Sohn von dieser Witwe wieder zum Leben und schiebt ihm zum Mama. Stell dir vor, du machst einen Sarg auf und legst es dreimal hin und her und da liegst du wahrscheinlich gleich nebenan. Oder man wird diese Krankenwagen rufen, wo es so einen Kittel gibt mit so langen weißen Ärmeln, wo man so hinten bindet. Kennt ihr den? Also er bringt dieses verstorbenen Sohn wieder zum Leben. Danach, nach dem ganzen Theater, schickt Gott Elia wieder zum König Ahab. Auf dem Weg trifft er auf einen Obadja. Obadja ist ein sehr frommer Kerl, glaubt an Gott und der hat in der Verfolgung der Baal-Götter gegenüber Gottes Volk auch einige Männer Gottes und Frauen Gottes beschützt und mit Wasser und Brot versorgt. Und der Elia sagt dem Obadja, hey, pass auf, führ mich zu König Ahab. Sag, hey, mein Leben, ich sterbe, wenn ich das mache. Und auf jeden Fall, die kommen in Kontakt zusammen. Und letztendlich trifft Elia auf Ahab. Und diese ganz bekannte Wettbewerb nimmt Fahrt auf. Diese Feuerwettbewerb, wir bringen Tier, wir bringen Altar, wir beten zu unseren Göttern. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahrhaftige Gott. Und ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte, was da passiert ist, wie die Götter oder die Priester von den Baalim hin und her geschrien, getanzt, sich verletzt haben. Den ganzen Tag lang ist nichts passiert. Elia kommt, legt eine Schippe oben drauf und sagt, hey, ihr trinkt das Altar mit dem Wasser. Und da betet er zu Gott und sagt, Gott, lass jeder wissen, dass du der Wahrhaftige bist. Der Himmel spuckt Feuer und dieser nasse Altar verbrennt komplett durch. Also, kurz gesagt, Elia gewinnt mit Gott diesen Wettbewerb. Und dann setzt natürlich ein Regen ein und bewässert das ganze dürre Land. Was will man eigentlich mehr? Man kann sagen, bei Elia läuft der Laden. Der Laden läuft sogar so gut. Also was will man mehr? Also Elia, kann man sagen, der hatte Erfolgserlebnisse gehabt, aber dann erhält er ein Drohungsbrief, Stichwort, sein Leben stand auf dem Spiel. Warum erhielt er einen Drohungsbrief? Weil nach diesem Ereignis, nachdem der Himmel Feuer gespuckt hat und alles, der tötete 450 Baal-Priester mit dem Schwert, Bruder Elia. Tötete sie alle. Und Isabel war ziemlich sauer, die Frau von König Ahab, weil sie das Ganze befeuert hat, das Ganze die hat sich engagiert dafür und dann schwörte sie, ihm zu töten. Und das lesen wir dann in 1. Könige, wir sind schon mal bei Kapitel 19, Verse 1 und 2. Und dort heißt das Folgendes: Und Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hat und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Mama mia. Also Isabel schwört Rache gegenüber von Elia und sagt: Innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann. Die Götter sollen mir das und das tun, die Götter sollen mich am liebsten zermatschen, wenn ich morgen in dieser Uhrzeit, also innerhalb, sage ich jetzt mal, von 24 Stunden, nicht so mit dir umgehe, wie du mit unserem Priester umgegangen bist. So, was macht Elia? Lass uns mal schauen. Elias Reaktion: Elia hat die Hose voll, weil eine Frau gesprochen hat: Ich lasse dich töten. Nun, er wusste, diese Frau ist in der Lage, das auch umzusetzen. Das war nicht, ich schwör's mal bei meiner Mutter, Alter, ich lass meinen Cousin Ali kommen, der macht die Schwerte. Das war nicht das. Das war richtig, die Königin spricht. Und wenn sie befehlt, ist passiert. Also kein Scherz. Und jetzt gucken wir zusammen Elias Reaktion auf das Ganze, wie er von dieser Morddrohung oder auf diese Morddrohung reagiert hat. Da packte Elia Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, den er bis dahin begleitet hatte, zurück. Wieso? Das ist eine Täuschungsmanöver. Du gehst rechts, ich gehe links, damit, wenn sie dich suchen und finden, mich nicht dabei finden. Also wir gehen getrennte Wege. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Gerstenstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Also mach eine kurze Sache, Gott. Was für ein Elia, der so Gott live und in Farbe wie kein anderer erlebt hat, bekommt eine Morddrohung und dann ist Gott nicht mehr Gott. Als der Gott den Himmel Feuer spucken ließ, war einfach nicht mehr da. Also Elia resigniert und wünscht sich den Tod. Sie haben unsere Väter schon getötet. Das wird mich sowieso treffen. Moment, Elia, hast du schon nicht mehr gedacht, dass Gott auch dich beschützen kann? Früher oder später werden sie mich töten. Also Herr, lass das jetzt geschehen und nimm am besten mein Leben. Komplett, totaler Ausfall. Hoffnungslosigkeit. Also Elia, würde ich sagen, resigniert und will sterben. Und jetzt habe ich eine Botschaft an alle Kinder Gottes in diesem Raum, weil ich weiß, wir gehen durch Tiefen und Höhen. Wir haben immer wieder zu kämpfen. Also ich kann euch jetzt ein Liederbuch von erzählen. Die letzten 3 Wochen waren bei mir gerne für die Tonne zum Vergessen, aber Gott ist gut. Und ich brauche immer wieder diese Wüstenzeiten, damit ich noch mehr an Gott glaube. Und dann gefällt mir mein Predigtdienst sogar besser. So, Elia resigniert und will sterben. Und jetzt die Botschaft, pass auf. Ein Kind Gottes darf erst resignieren, wenn Gott gestorben ist. So, mein Schatz, wenn du auf Gottes Beerdigung warst und dazu noch auf Gottes Leichenschmaus warst und hat Wurst und Bier getrunken und gegessen, erst dann resignierst du, bitteschön. Auf dem Nachhauseweg von Gottes Leichenschmaus. Was ist denn der Name? Ihr habt eine verrückte Sprache. Ey. Wenn du zurück von Gottes Beerdigung nach Hause gehst, resigniere. Vorher bitte nicht. Die Sache ist, Gott ist ewig und er stirbt nicht. So, du kannst auf seine Beerdigung, um zu resignieren, ewig warten. Das wird nicht passieren. Halleluja. Elia resigniert, er vergisst alles. Der will sterben. Und wenn du und ich heute an einem lebendigen Gott glauben, diese Menschen im Bild, die haben erlebt, dieser junge Mann am Anfang verlor seinen Bruder in einem Autounfall mit 21 auf dem Weg zur Arbeit. Der andere, wo sein Führerschein verloren hat, sein Papa starb an seinem Geburtstag, als er noch Kind war, da mit dem Führerschein und so weiter am Alkohol. Das kommt nicht ohne Gründe, dass die ganze Schicksalsschläge. Und die Frau, die ganz zarte Frau, dünne Frau, das war die Mama von dem Typen, der seinen Führerschein verloren war. Die verlor ihr Mann an seinem Geburtstag, der Junge vom Film. Und das vorgestern, 31. hatte er Geburtstag gehabt und gleich den Tod von seinem Papa, den Todestag von seinem Vater, an seinem Geburtstag. Wie geil ist das denn? Gar nicht. Das ist schmerzhaft. Du weißt nicht, als Mama, als Ehefrau, als Witwe, soll ich mich jetzt über meinen Verstorbenen heulen oder über den Geburtstag von meinem an einem Tag. Aber wisst ihr was, diese Leute sind so geheilt heute in unserer Gemeinde. Sie dienen mit, sie sind engagiert, sie lieben Gott von ganzem Herzen. Also die sind nicht aus unserer Gemeinde mehr wegzudenken. Ich liebe diese Menschen. Aber die haben auch sozusagen, jeden hat seinen Brocken hier mitgeschleppt. So, das war die Reaktion von Elia. Es gibt aber auch eine andere Reaktion auf diese Krise, die auf Elia traf. Lasst uns mal Gottes Reaktion schauen. Gott sendet einen Engel, der Elia quasi mit Wasser und Brot wieder mal versorgt. Nachdem er nach Beersheba und das Ganze und unter diesem Strauch sich gelegt hat. Und zwar, pass auf, 1, 2, 3 Mal schläft Elia, Gott weckt ihm auf, der Engel weckt ihm auf, hey, ist, das muss dir reichen. Und das war so ausreichend, dass Elia eine Wanderung von 14 Tagen und Nächte bis zum Berg Horeb absolvieren konnte. Wie viel sollte er gegessen haben für 40 Tage und Nächte? Hey, ich war gestern auf dem 30er Geburtstag, eine Lady aus unserer Gemeinde, die ist Italienerin. Gibt es Italiener hier? Halleluja, dann weißt du, was dort abgeht. Fang mal mit dem Antipasti oder Antipasto oder wie auch immer ihr das sagt. Warum Pasti? Manchmal Pasto versteht die Grammatik nicht, aber das war lecker auf jeden Fall. Mama mia, da kann man essen, bis das Zeug aus den Ohren, aus der Nase dir rausfließt. Die Italiener sind Genießer, die wissen, was Essen ist. So, Elia sollte ein bisschen italienisch sein und Gott öffnet sein italienisches Herz auf ihm und sagt, ess, das muss dir reichen für 40 Tage und Nächte. Also das Erste, was Elia passiert, in dieser Resignation, Gott versorgt ihm. Dann geht es weiter, es bleibt nicht dabei. Und zwar, Gott führt einen Dialog mit Elia und sagt ihm, hey, was tust du hier? Hey Gott, du bist doch Gott über alles und du weißt, du bist informiert. Was macht Elia? Also mal schauen. Elia erstmal packt ein Jammerlied aus. Er fängt an zu jammern. Ich bin der Einzige, der geflogen ist. Kein Gericht hat lieben Israel. Alle haben, der jammert, aber so ein Jammersong, heftig. Und ich habe versagt, sagt er noch, dein Volk zu führen. Ich habe es nicht geschafft, dass die in Heiligtum bleiben. Ich habe es nicht geschafft, dass die an dich kleben bleiben. Ich habe versagt von vorne bis hinten. Und sagt er, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Übrigens, das stimmt nicht, weil Obadja schon mal 50 versteckt hat und Gott hat noch ein paar tausend hingerettet, lesen wir nachher. Aber dass er der Einzige ist, er sah alles schwarz in seiner Resignation und konnte keine Hoffnung mehr sehen. Der Einzige war er sicherlich nicht. Und dann jammert er noch obendrauf und Esibel will mich umbringen. Esibel steht für Manipulation, Einschüchterung und Kontrolle. Das ist das Wesen von Esibel. Einschüchterung, Manipulation und Kontrolle. Und der Elia ließ sich tatsächlich beeindrucken, aber Gott sicher nicht. Warum? Gott zeigt Elia seine Macht in übernatürlicher oder in ähnlicher Form wie Mose und dem Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste. Also er führt ihn bis nach Horeb und da kennen die Israelis, die hören nur den Namen Horeb und die ganze Geschichte Israels, die ganze Exil von Ägypten ins verheißene Land, 40 Jahre Geschichte, kommt ihnen noch hoch in den Kopf und dort versorgt ihm Gott in einer ähnlichen Weise, wie er sein Volk 40, also im Prinzip Gott vermittelt ihm, ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, wie ich es mit eurem Vater getan habe, über den du gerade gejammert hast, bin ich immer noch mit dir und mit den anderen und ich bleibe mir treu. Gucken wir weiter in Vers 4, in Vers 11. Da antwortete ihm der Herr, komm aus der Elia geht dort, versteckt sich dann in einer Höhle, wird nichts mehr wissen nach der ganzen Resignation und Gott zeigt Elia einfach seine Macht. So. Er steht in der Hülle und redet mit Gott dieses Jammerlied. Noch einmal, habe ich was übersprungen? Nicht, oder? Nee, passt schon. Sehr gut. Und das heißt dort, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Hülle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Hülle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? So Gott führt ihn in diese Hülle am Berg Horeb. Er zeigt ihm Feuer, Felsen, Erdbeben. An was ändert er? An was erinnert das? Erdbeben, Spalten vom Meer, Feuer, Gott ging wie eine Rauchsäule vor sein Volk. Oder? Was haben wir gehabt? Erdbeben, Feuer und? Wer ist konzentriert? Und der Sturm. Was hat Gott gewirbelt? Alles, nee, die Felsbrocken. Hat Gott nicht denen mit Wasser versorgt, als Mose auf dem Felsen geschlagen? Und vieles, vieles mehr. Also Gott wiederholt im Prinzip die Geschichte. Und da fragt Elia noch ein zweites Mal, was tust du hier? Und was macht Elia? Er wiederholt sein Jammer-Song. So, Elia konnte Gottes Macht und Demonstration, Gottes Machtdemonstration nicht verstehen. Gott zeigt ihm das ganze live und in Farbe. Gott zeigt seine Herrlichkeit, seine Allmacht, Elia, kein Schema. Also, er ist von seiner Angst beherrscht. Weißt du, Angst ist nicht Gottes Geschenk für dein Leben und für mein Leben, überhaupt nicht. Angst ist nicht Gottes Gabe für dich und für mich. So, wer in Angst lebt, im Prinzip, darf ich das hart sagen, liebe Ältesten, der lebt nicht in Gottes Liebe. Wer von Angst beherrscht ist, der ist nicht in der Liebe Gottes, weil in der Liebe gibt keine Angst, sagt die Bibel. Kann ich nichts dafür. Angst ist kein Gottes Geschenk auf uns, für uns. Aber Elia war von diesem Angst so überwältigt, dass er einfach alles vergessen hat. Er hatte bereits vergessen, wie Gott ihn versorgt hat und bewahrt hat. Er hat nicht einmal erwähnt die 450 getöteten Baal-Propheten. Und das Gefährlichste, was ein Christ passieren kann, ist eine geistliche Alzheimer zu haben. Zu vergessen, wie geliebt wir sind, zu vergessen, wie gerettet wir sind, zu vergessen, wir haben ewiges Leben, zu vergessen, ihr habt ein Kreuz hier, das ist ja sehr christlich, wunderschön. Wenn Christen mich fragen, ich weiß es nicht, liebt mich Gott überhaupt noch? Hat er mich überhaupt noch lieb? Ich sage, schau mal auf diesem Kreuz. Die Bibel sagt, dass als wir noch Sünder waren, Gott erwies seine Liebe zu uns darin. Als wir noch Sünder waren, starb Jesus wo für uns am Kreuz. Also, Jesus am Kreuz ist Gottes Liebesbeweis für uns. Noch mit anderen Worten, um das klarer auszudrücken. Der Maß der Liebe Gottes für uns Menschen ist sein Sohn am Kreuz. Also, keiner von uns hat das Recht, Gottes Liebesmaß für uns zu reduzieren, noch zu erhöhen, weil höher geht es nicht, als dass Gott seinen Sohn für uns gab. Und tiefer geht gar nicht, weil wir kein Recht haben, Gottes Liebesmaß für uns zu reduzieren. Also du bist geliebt in deiner ewigen Liebe, so weit so, dass Jesus, der Sohn Gottes, für dich und für mich gestorben ist. Und an diesem Liebesmaß kann man herzlich nichts ändern. Hör ich ein freiwilliges Amen? Danke, dass ihr das freiwillig macht. Finde ich süß von euch. Halleluja, es läuft. Wie geschmiert du. Halleluja. Elia, total vom Angst, alles vergessen, geistliche Alzheimer hoch 10. Dann, Gott aber streicht Elia nicht aus seinem Kalender. Hey, wenn du jemandem so viel Gutes tust und auf einmal stehst du als der Blöde da, wir streichen Leute sofort aus unserem Leben, der hat schon alles vergessen, wie oft er mal bei uns Abendbrot gehabt hat, wie wir ihn von A nach B transportiert haben, wie wir dies und jenes gemacht haben, wir vergessen, so, wir haben Alzheimer manchmal, ist das wahnsinnig. Sondern Gott stärkt ihn in seiner Krise und sagt, Elia, steh mal auf. Auf einmal kommt Gott diese leise Stimme, was tust du hier? Und Gott erinnert ihn an seine Gnade. So, er bekommt einen Auftrag, drei Männer zu salben. Einer hat geschafft, zwei hat sein Nachfolger gemacht. Und tatsächlich bekommt Elia den berühmten Nachfolger. Was für eine gewaltige Geschichte. So viel durch Elia und mit Elia, so viel Vergesslichkeit bei Elia, aber Gottes Treue bleibt im Zentrum des Geschehens. Elia, du hast das vergessen, aber ich habe nicht vergessen. Elia, du jammerst, aber meine Kraft ist immer noch da. Elia, du denkst, alles ist verloren. Hast du schon die Raben, die dich versorgen hast, vergessen? Die Witwe, die Totenauferstehung, die Führung und Leitung und. Hast du schon alles vergessen, Elia? Ich habe nicht vergessen. Ich bin kein Gott vom Alzheimer. Mindestens von geistlicher Alzheimer. Und das ist keine Neuheit. Psalm 103 erinnert uns und ermutigt uns, keine geistliche Alzheimer zu haben. Lobe den Herrn, was meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes gibt. Vergiss nicht, meine Seele. Elia, vergiss nicht, was der Gott dir Gutes getan hat. Halleluja. So, zusammengefasst das Ganze. Wenn Gott mich trotz meiner Schwäche nicht aufgibt, dann möchte ich mich auch niemals aufgeben. Halleluja. Wenn Gott mich trotz meiner Schwäche nicht streicht aus seinem Kalender, dann darf ich mich auch, bitteschön, nicht selbst aus meinem Lebenskalender streichen und auch Gott gar nicht aus meinem Lebensinhalt und Lebensmotto. Er ist ein ewig treuer Gott, er ist ein guter Gott und er soll im Zentrum meines Lebens sein. Und ich habe noch eine Frage mitgebracht. Kann mich mein Glauben durch einen tiefen Täler durchtragen? Und bitte antwortet nicht charismatisch und schnell ja. Überleg dir mal diese Frage ganz im Ernst. Die habe ich mir gestellt. Diese Frage hat uns in der Gemeinde so dermaßen beschäftigt. Mich und mein ältestes Team und unser erweiterten Leitungsteam, unser sozusagen Abteilungsleiter. Wenn wir uns gefragt haben, was machen wir mit den Menschen in unserer Church? Das, was wir ihnen übermitteln, kriselt jetzt wieder Gottesdienst, was auch immer passiert. Sind die Menschen bei uns in der Church so weit stark im Glauben, dass ihre Glaube selbst in Not tragen kann? Und das merkst du immer an erster Reaktion, wenn die Krise kommt. Ob die Menschen stabil sind oder nicht. Ob die Glaube, die immer laut gejubelt und besprochen und das Händchen hoch und was weiß ich was, dann merkst du, was ist oder was nicht ist, ist. Wir träumen von einer Gemeinde, ich träume von einer Volksmission, von Gemeinden in unserer Gemeindebewegung, die so einen starken Glauben haben, die so unerschütterlich ist, dass komme, was es kommen mag, dass wir als Gemeindebund und Gemeindebewegung stehen bleiben. Dass wir wissen, dass wir wie Elia vor dem Baalim sagen, hey, mach den Altar noch nass, mach die Katastrophe noch größer. Wir wissen, wer unser Gott ist. Und deswegen mal ganz, ganz ehrlich mit dir selbst, zwischen dir und dir selbst, frag mal, stell mal diese Frage an dein Herz. Wenn jetzt der schlimmste Fall auftritt oder eintritt, kann mich mein Glauben tatsächlich durchtragen? Kann ich Hoffnung in meine Krise finden? Und wir Charismatiker, wir tendieren zu einem schnellen Ja, Amen, come on, Bruder, Halleluja, preach it. We love the preacher und keine Ahnung was. Aber mal ganz ehrlich, zwischen mir und mir selbst, ich musste mit dieser Frage sehr viel hadern und kämpfen. Und ich treibe gerne mit mir selbst Extremfälle. Ich versuche mir Extremfälle selber vorzustellen, weil ich aus einem Land, wo wir Extremfälle kommen. Ich komme aus Israel ursprünglich. Und dort kennen wir Extremfälle. Wir wissen, was bedeutet Konflikte zwischen Muslime und Christen. Wir wissen, was Konflikte bedeutet und Verfolgung bedeutet. Wir wissen, wenn orthodoxen Juden austicken und Kirchen und Gemeinden von messianischen Juden, das kennen wir alles. Wir wissen Lebensgefahr, wir wissen, was das bedeutet. Du fährst mit deinem Auto neben einem Linienbus, der dir den signalisiert, ich bin zu 50% eine Bombe, die jederzeit in den Himmel hochgehen kann. Wir wissen, was das bedeutet, zu sterben. Wir wissen, was das bedeutet, in Lebensgefahr, in echter Lebensbedrohungsgefahr zu stehen. Wir wissen, was das bedeutet. Und dann frage ich mir selber, Timmy, kommt jemand, ein ISIS-Typ in dein Haus, legt dir die Waffe in den Kopf? Oder der auf dem Brust von deinem Kind und sagt dir, bekenn dich, also leugne Jesus oder dein Kind ist tot. Hey, ich bin Vater von zwei Mädels. Ich sag dir, wenn man Mädels falsch angefasst hat, diese Person hat keinen Menschen Gottes Segen gewünscht oder Gottes Bewahrung gewünscht. Das ist vorbei. Da lasse ich nicht zu. Das sind meine Töchter. Für dem gebe ich mein Leben, alles, was sie wollen. Hauptsache, die sind gesund, behütet und bewahrt. Aber käme der Fall X, was mache ich dann? Das habe ich mir selber gefragt, die Frage. Gehe ich vom Arzt? Also ich kann euch jetzt einige Zeugnisse erzählen, aber ich denke, die Zeit langsam läuft mir um. Ich war in einer Gemeinde vor 2-3 Wochen, und in der Ministry Time, wo wir für Leute beten und Leben segnen, steht vor mir ein Mann, eine Gemeinde aus unserer Bewegung, und sagt mir, bitte bete für mein Herz. Und ich dachte erstmal, er hat quasi Herzprobleme, so kardiologisch gesehen. Ich sagte, was ist das Problem? Er sagte mir, vor ein paar Wochen ist meine Tochter in einem Unfall verunglückt worden. Und ich, wow, okay. Wie alt war deine Tochter? Sagt er mir, 24 Jahre alt. Puh, ich habe Gänsehaut gerade, geht mir Strom über den ganzen Körper. Er sagt, wow. Und du stehst hier, um Hilfe bei Gott zu bekommen? Ich sage, ja, wo sonst? Dann kannst du immer noch glauben, dass Gott gut zu dir ist? Ja, das glaube ich. Sagt er mir. Ich dachte, wow. Er sagt, Papa, ich muss dir was sagen. Du suchst hier Ermutigung, du hast mich gerade total ermutigt. Danke dafür. Na klar, habe ich für ihn auch noch gebetet. Aber das hat mich total berührt. Das sind Schicksalsschläge. Und vielleicht kann man kurz von hinten ein bisschen diese Musik hochfahren. Möchte ich kurz, bevor wir beten, habe ich so ein paar Fragen zum Nachdenken. Wir nennen sie bei uns Ministry Time, also Zeit, wo wir einander dienen. Die möchte ich einfach, dass wir zum Nachdenken haben. Welche Wirkung Gottes hat mich ermutigt? Was hat Gott in mir getan, dass er sagt, wow, Elia, Erfolgserlebnisse. Dann mal die Gegenfrage. Auf welche Art und Weise hat mich, in Anführungszeichen, Esibel beängstigt? Welche Diagnose kam, welche Situation kam? Ich sage, ich kann euch Bücher erzählen, wie Gott zu mir gut war. Ich kann euch Wunder erzählen. Die zwei waren mit mir in Israel. Die kennen fast mein ganzes Leben, geprägt von Gottes Wunder und Erlebnisse. Ich kann aber genauso Bücher von erzählen, wie oft ich schon in den Schlamm und in die Tiefe war und wie mich Gott nicht dort rausgeholt, wie oft Esibel in mein Leben geschrien hat. Und wenn Gott da nicht seine Treue gezeigt hat in meinem Leben, würde ich heute nicht hier stehen. Meine nächste Frage, wo liegt mein Zufluchtsort, wenn ein Drohbrief kommt? Ich sage immer, wenn die Katastrophe kommt, wenn meine erste Reaktion nicht, ich gehe auf den Knien und schreie zu Gott, dann mache ich irgendwas falsch. Dann bitte such ganz, ganz schnell ein Gespräch mit deinen Ältesten, mit deinem Hauskreisleiter und sag, hey, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich Gott als erster Zufluchtsort finden? Was beschäftigt mich? Und meine letzte Frage, wo brauche ich heute eine Begegnung mit Gott? So wie Elia, wir wollen uns trennen von geistlicher Alzheimer, wir wollen uns trennen von Unglauben, wir wollen uns an Gott kleben, der sich nicht verändert, der ist ein guter Gott. Lass das mal ganz kurz auf dein Herz wirken, du kannst gerne die Frage nochmal kurz anschauen und vielleicht dir die Fragen selber beantworten und Ich beschäftige mich mit den Fragen ständig. Warum? Ich bin auch genauso ein Mensch wie du, wie jeden von uns. Ich schlafe nicht mit dem weißen Anzug und Engel fliegen über mein Bett und schreien Holy Holy. Das machen sie bei Gott vor seinem Thron, nicht bei mir. Ich habe genauso zu kämpfen. Ich habe genauso Momente, wo ich auch sage, Herr, hockst du gerade vor dem Netflix und isst Popcorn oder was machst du gerade? Wo bleibst du? So nach dem schwäbischen Motto. Und ich muss echt suchen und fragen. Also Gott, der Heiler, ist heute Morgen hier. Gott, der Hoffnungsgeber, ist heute Morgen hier. Gott, der Herzensheiler und Binder, ist heute Morgen hier. Liegt an mir, sitze ich in die Hülle und verstecke mich oder höre ich auf diese leise Stimme Gottes? Mit was soll Gott uns noch mehr beeindrucken? Wir haben schon die Liebe Jesu am Kreuz erfahren, Vergebung erfahren und ewiges Leben bekommen. Warum glauben wir, Gott muss ständig den Clown für uns spielen, damit wir wissen, er ist ein guter Gott? Muss er überhaupt nicht. Das Werk der Liebe ist schon vollendet, mein Schatz. Ist vollendet, ist vollbracht. Sogar Jesus in seinem Tod hat geschrien, es ist vollbracht. Die Liebe ist gezeigt worden, Errettung ist da, Gnade ist vorhanden. Wow, Halleluja. Was für eine Palette bietet uns den Himmel heute Morgen an. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Man hat mir gesagt, Timmy, wenn du predigst, findest du kein Amen. Also ich habe es mir dann einprogrammiert, dass es auf jeden Fall kommt. Da. Ja.